Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Sandra Pfister, guten Morgen. Sie können schon mal Ihre Tassen bereitstellen und Ihre Teekannen präparieren und vielleicht auch schon mal Wasser aufkochen. Denn das heute Morgen ist ein Marktplatz für Teetrinker und natürlich für alle, die es werden wollen. Hoch die Tassen, Kindheit in Deutschland. Beamen wir uns mal kurz zurück. Sie können sich vielleicht noch mal kurz überlegen, wie die für Sie geschmeckt hat. Vielleicht nach Hagebuttentee. Das zumindest sagen viele, wenn man sie danach fragt, welchen Tee sie in ihrer Kindheit getrunken haben. Vielleicht aber auch nach Kamille oder Pfefferminz für manche für uns. Aber auch nach Ostfriesenmischung. Heute können Teetrinker aus Hunderten von Sorten auswählen. Darjeeling, Earl Grey, Oolong, Grüntee, Matcha, Mate oder irgendwelche Wohlfühlkräuter-Teemischungen mit vielversprechendsten Namen. Tee verspricht gerade in diesen Zeiten so ein bisschen Gemütlichkeit. Tür zu, Füße hoch und, wie man in China sagt, Tee trinken, um den Lärm der Welt zu vergessen. Kein Wunder, dass Tee auch ein sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk ist. Heute können Sie Ihre Fragen zum Tee loswerden oder vielleicht auch einfach erzählen, wie Sie ihn gerne trinken. Welche Teesorten gibt es? Das versuchen wir zu beantworten. Und wie beurteilt man die Qualität von Tee? Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen First und Second Flush? Wie sehr ist Tee mit Schadstoffen belastet? Was muss man tun, um seine Geschmacksknospen zu schulen? Muss man das überhaupt tun oder kann man auch einfach genießen? Wie lange muss Tee ziehen? Wie muss das Wasser beschaffen sein, mit dem man ihn ausgießt? Oder, ganz wichtig für alle, die es mögen, kommt zuerst die Milch in die Tasse oder kommt zuerst der Tee da rein? Sie können Ihre Fragen stellen unter 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Die Telefonnummer ist für Sie kostenlos. Oder Sie können uns natürlich auch mailen an marktplatz@deutschlandfunk.de. So, und wir sitzen hier in einer Dreierrunde zusammen und trinken tatsächlich Tee. Und zugeschaltet ist uns auch noch Frau Bockhold, Ina Bockhold von der Stiftung Warentest aus Berlin, die vielleicht auch Tee trinkt. Frau Bockhold, tun Sie das?
Ja, hallo. Ja, tatsächlich trinke ich auch gerne Tee, also schwarzen am liebsten und da die Sorte Assam.
Wie sind Sie drauf gekommen? Einfach so durchprobieren?
Ja, also der Assam-Tee, der ist kräftig, würzig. Das mag ich gern. Und ja.
Und das ist es. Also trinken Sie Assam-Tee. Und ja. Sonst von der Grundtendenz her, sind Sie Teetrinkerin oder eher Kaffeetrinkerin?
Ja, also ich trinke beides und es gibt immer so Phasen in meinem Leben, wo ich mal mehr Kaffee und mal mehr Tee trinke. Wovon es genau abhängt, kann ich gar nicht genau sagen. Aber Tee trinke ich schon seit meiner Jugend. Ja, also da war das eben sehr in, zu Teestunden einzuladen und es gab alle möglichen Teesorten. Das war in den 80er Jahren auch aromatisierte Tees, Vanilletees, Maraschino-Tees und so bin ich zum Tee gekommen.
Frau Bockhold, danke. Wir werden mit Ihnen gleich auch noch viel darüber sprechen, was Sie eigentlich bei Ihren Tests rausgefunden haben zu Schadstoffen im Tee, aber auch über die gesundheitlichen Wirkungen vom Tee. Also wer da Fragen hat, da sind Sie auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin. Sie haben das gerade schon so beschrieben, 80er Jahre Teezeremonielle, wie man sich zusammengesetzt hat. Christoph Peters ist bei uns. Christoph Peters schreibt Bücher, viele Bücher. Und Herr Peters, Sie haben auch ein Buch über Tee geschrieben, die wunderbare Bitterkeit. Leben mit Tee. Und als ich es gelesen habe, Sie beschreiben ja auch Ihre Urerfahrungen mit Tee. Sie waren auf dem Internat und dann sind Sie mit dem Geld, was Sie da zur Verfügung hatten, sind Sie in den örtlichen Teeladen gelaufen und haben den so halb leer gekauft und so ein richtiges Teeregal aufgebaut. Was war die Anziehung?
Im Internat in den 80er Jahren eben auch tatsächlich war der Tee das Initiationsgetränk, wo man vom Kind zum Jugendlichen wurde. Also Alkohol kam später, auch Kaffee kam ein Jahr später als Tee. Und die Erlaubnis, Tee zuzubereiten, bekam man, indem man vom Juvenat, hieß das, wo die ganz kleinen 5. 6-Klässler waren, über den Graben ins Hauptgebäude zog. Und dort gab es einen Wasserkocher und dann war man mit dem Tee trinken quasi im Bereich der Erwachsenen angekommen. Und da es eben gerade so diese Teekultur in den 80er Jahren gab, auch mit aromatisierten Tees, Vanilletees und wurde da irgendwie ein Kult draus. Es gab Jungs bei uns, die fuhren nach Holland in die Antiquitätenhändler und kauften versilberte englische Teekannen, die es damals billig gab. Wir verachteten natürlich Leute, die Beuteltee benutzten und waren stolz auf unsere Stoffsäckchen, die dann irgendwann von alleine standen, auch wenn man von heute aus sagen würde, vermutlich weder kulinarisch noch hygienisch war das die optimale Lösung. Und aber so habe ich im Grunde eigentlich als 13-Jähriger schon ein oder zwei Liter Tee am Tag getrunken. Schwarztee. Oh,
und das will was heißen. Ja. Na, und ich glaube jetzt, Sie haben sich noch sehr gesteigert im Experimentieren, im Expertise sammeln. Was ist heute Ihr Lieblingstee?
Ich trinke relativ viel Matcha, da irgendwie aber auch schon relativ hochpreisige Qualitäten, weil ich finde, Matcha wird erst dann genießbar, wenn man ein bisschen Geld da rein investiert. Und ansonsten trinke ich den ganzen Tag japanische grüne Tees. Nachmittags Darjeeling, abends zum Abendessen mal ein Oolong oder nach dem Abendessen. Manchmal ganze Zeiten morgens vor dem Frühstück einen alten Pu'er, weil der irgendwie für den Magen-Darm-Trakt irgendwie angenehm ist. Aber eigentlich am liebsten und am meisten trinke ich japanische grüne Tees. Im Moment habe ich einen sehr schönen Fukamushi, das ist ein sehr stark gedämpfter, sehr intensiv gedämpfter Tee von der Insel Kyushu im Haupt, hauptsächlich in der Benutzung, aber ich habe immer so 3-4 verschiedene Sorten aus Japan, die ich quasi, ja, 2-3 Liter am Tag trinke. Ich bin also quasi auch echt ein Tee-Junkie. Wenn ich keinen Tee trinke, habe ich morgens um 11 Kopfschmerzen und das geht mir gar nicht gut.
Das können wir heute auf keinen Fall gebrauchen. Deswegen haben wir ja ein bisschen schon aufgebraucht. Aber man merkt bei Ihnen auch schon, so wie Sie darüber erzählen, man kann das zu einer Expertise treiben, die auch Weinkennern geläufig ist, wahrscheinlich auch in der Beschreibung der Aromen. Und das macht einer, der bei uns ist, professionell, nämlich Herr Mack, Daniel Mack. Sie sind Leiter des Einkaufs bei Tee Gschwendtner und Tee-Verkoster, Tee-Taster.
Genau.
Da gibt es nicht so viele von, oder?
Nee, von uns gibt es deutschlandweit, ich würde sagen, so etwa 20 Leute, die das hauptberuflich machen. Und ja, also ich werde tatsächlich fürs Tee-Trinken bezahlt. Also ich habe auch hier schon meine Tasse. Das ist so mein
Hauptgeräusch. Gewöhnen Sie sich an dieses Geräusch heute?
Ja, genau. Zum Leidwesen meiner Familie schlürfe ich. Und normalerweise würde ich auch das Ganze wieder ausspucken. Das lasse ich jetzt hier im Studio.
Danke.
Das hat aber den einfachen Hintergrund, dass die schiere Menge an Tee, wir können zwar runterschlucken, das ist jetzt anders als beim Wein, da würde ich jetzt so nach dem 5., 6. Glas auf jeden Fall, wenn ich das trinke, sagen, also klar, da kaufe ich. Beim Tee als wässriger Aufguss ist das theoretisch möglich, das runterzuschlucken, aber wenn wir so 100 bis 150 Teeproben hintereinander haben, ist das schon eine ganze Menge.
Und haben Sie da irgendwelche Lieblinge oder ist es die völlig falsche Frage?
Das ist tatsächlich, finde ich, die falsche Frage. Also es ist eine der häufigsten Fragen, die uns gestellt werden. Was ist so mein Lieblingstee als Experte? Also wir essen ja auch nicht im Sommer das Gleiche wie im Winter. Also es gibt so typische Wintergerichte. Im Sommer würde, glaube ich, keiner auf die Idee kommen, einen Eintopf zu kochen. Sondern da machen wir Salate, wir grillen, wie auch immer. Und mit der Jahreszeit geht halt auch mein Teegenuss. Also jetzt bei dem useligen Wetter draußen würde ich vermutlich eher Schwarztee trinken, wobei ich wechsle da einfach ab. Das, was gerade frisch ist, das, was Saison hat. Ne? Wir haben saisonale Produkte wie Spargel, wie Erdbeeren, wie Maronen jetzt in der Winterzeit. Und genauso saisonal kann auch oder sollte auch der Tee sein. Was immer fatal ist, finde ich, wenn man sich auf eine einzige Sorte festlegt und die über 10, 15, 20 Jahre trinkt, weil irgendwann hat man sich irgendwie so satt getrunken dran. Und wir haben bei uns zum Beispiel knapp 400 Sorten Tee im Sortiment, also quasi mehr als einen Tee pro Tag. Und da kann ich mich nicht auf eine Sorte festlegen. Wäre aber tatsächlich, glaube ich, auch, wenn ich entscheiden müsste, so mein Tee für die Insel wäre Japangrün.
Japangrün. So, Maximilian Wittig, den haben wir auch noch mit dabei. Und Herr Wittig, Sie sind Geschäftsführer des Deutschen Tee- und Kräuterteeverbandes. Das bedeutet, Sie decken die fast ganze Bandbreite der Teehersteller und Teevermarkter, der Teeunternehmen in Deutschland ab. Ich vermute, Sie sind kein Verächter des Beuteltees, oder?
Nein, ganz im Gegenteil. So wie man unterschiedliche Anlässe hat, man eine gute Flasche Wein trinkt oder mal, sagen wir mal, ein Getränk für unterwegs to go braucht, ist der Beutel eine wunderbare Lösung, eine Convenience-Lösung, um schnell, einfach einen sehr guten Tee zuzubereiten. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Ausführungen. Es gibt den Doppelkammerbeutel, das ist so die einfachste Variante. Aber es gibt inzwischen auch sehr, sehr ansprechende Varianten wie Pyramidenbeutel. Und allen ist gemein, dass da drin, unabhängig von der Größe des Blattes, ein hochqualitatives Produkt steckt, was mit viel Liebe versorgt wurde während der Herstellung, während der Verarbeitung. Und wir vergleichen das immer so ein bisschen wie mit Goldstaub. Also nur weil Goldstaub klein vom Partikel her ist, verliert es ja auch nicht an Wert und Qualität. Und so ist das eigentlich beim Tee auch.
Das heißt, auch ob der Tee jetzt sehr feinkörnig ist oder ob man da die großen Blätter erkennt, was ja manchmal so ist, wenn man den losen Tee kauft, das spielt gar keine Rolle für den Teegenuss?
Das hat schon einen Einfluss auf den Teegenuss, aber das ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Sie müssen sich vorstellen, während der Teeherstellung wird das Blatt gebrochen, dann wird es getrocknet, es entsteht ein poröses Produkt. Und wie immer, wenn Sie zum Beispiel Brot schneiden, gibt es große Stücke, die Sie haben wollen. Aber es gibt auch, je nachdem, wenn das ein sehr knuspriges Baguette ist, Krümel, die daneben liegen. Und ich sammle die trotzdem immer gerne auf und lässt sie so mit dem Finger. Und so müssen Sie sich das ungefähr auch mit dem Tee vorstellen. Da fallen kleinere Partikel an, die werden abgesiebt. Es fallen unterschiedliche Blattgrade an. Und für den losen Tee werden natürlich die groben Blätter benutzt, ganz klar. Und für den Teebeutel die etwas kleineren Blätter, die dann, oder Blattteile, die anfallen. Und das ist auch gut so, weil der Doppelkammerbeutel zum Beispiel würde mit großen Blättern gar nicht funktionieren. Da brauchen Sie die große Oberfläche, um die Stoffe rauszuextrahieren aus den Teeblättern. Und ja, andersrum, wenn Sie den Tee tanzen lassen wollen in der Teekanne, dann wollen Sie da nicht so viele kleine Partikel drin haben, dann brauchen Sie größere Partikel. Aber es kann durchaus vorkommen, dass der Tee einer Produktionscharge mit den unterschiedlichen Blattgrößen, je nachdem, ob Sie ein kleines Blatt also diese kleinen Partikel aufgießen im Teebeutel oder lose, dass der ein unterschiedliches Geschmackserlebnis hat. Einfach weil die Stoffe anders durch das Wasser herausgelöst werden.
Mhm. Wir reden ja jetzt über Tee in einem sehr großen Sinne. Eigentlich Tee im engeren Sinne wären diese Teeblätter, die man erntet. Aber wir wissen alle, ich habe am Anfang von Hagebutten gesprochen, von Pfefferminze, von Kamille. Wir meinen all das heute und spezialisieren uns vielleicht nachher etwas und tunen etwas feiner. Die Deutschen als Teetrinker, kann man da so ein Ranking machen, was die am liebsten kaufen?
Also worauf Sie anspielen, sind, was man früher landläufig bezeichnet hat als Tee-ähnliche Erzeugnis. Also das ist so fast ein abwertender Begriff, der diesen Produkten also überhaupt nicht gerecht wird. Das sind sehr hochqualitative Produkte. Wenn ich da an Kamillentees denke oder Rooibos-Produkte, sehr schöne Produkte. Und Sie hatten ja gefragt nach den Vorlieben der Deutschen. Da kann man so sagen, also circa 2/3 der Menge, die getrunken wird, von einer Gesamtmenge von ca. 71,5 Liter hatten wir im vergangenen Jahr pro Kopfverzehr von Tee, entfällt 2/3 auf Kräuter- und Früchtetee. Das kann aromatisiert sein, das sind häufig Mischungen, aber auch Monoprodukte, wie die genannten Pfefferminze, Kamille, Fenchel-Anis-Kümmelmischungen, und eben 1/3, die entfallen auf den klassischen Tee, was wir im engeren Sinne als Tee verstehen, von der Pflanze Tee Camellia sinensis. Woraus dann auch grüner und schwarzer Tee gemacht wird.
Ich fand es ganz interessant, Herr Peters, in Ihrem Buch zu lesen, wir haben eine Kaffeekultur, also das habe ich nicht in Ihrem Buch gelesen, aber Sie deuten es da auch an. Ich zitiere mal, allerdings scheint die Teezubereitung bei uns trotz neuer Bürgerlichkeit und heiligem Krieg gegen freie Radikale und obwohl es seit langem auch abseits der Ballungsräume gut sortierte Teefachgeschäfte gibt, noch immer etwas für Spezialisten, um nicht zu sagen Sonderlinge zu sein. Sehen Sie das heute noch genauso?
Es wird natürlich durchaus immer viel Tee getrunken. Man kann in jedem Café, aber die Läden heißen eben Café, sie heißen selten Teestube, und man kann da Tee bestellen, und in besseren Cafés findet man dann auch 5, 6, 7 Sorten, manchmal von einem bestimmten Anbieter, feinere Darjeelings, 2, 3 Sorten Schwarztee, unter Umständen 1, 2 Sorten Grüntee. Das Problem ist da oft, und da finde ich, ist Deutschland immer noch zivilisatorisch, was den Tee anlangt, sehr, sehr weit hinten, dass niemand vom Kaffeepersonal oder kaum jemand vom Kaffeepersonal wirklich weiß, wie man einen Tee aufschüttet. Das heißt, man bekommt, weil irgendjemand mal gehört hat, die Ziehzeit ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und die Ziehzeit überragt inzwischen alles. Und dann bekommt man irgendwie einen Assam-Tee hingestellt in der Kanne, die vorher schon 3 Minuten, nachdem das Wasser dann halb siedend reingekommen ist, an der Theke gestanden hat. Das Wasser, wenn es bei mir am Tisch ankommt, hat vielleicht noch so 75 Grad. Egal, wie stark der Tee ist, den ich da reinhänge, es wird nur eine, hellgelbe bis hellbräunliche Flüssigkeit dabei rauskommen, mehr oder weniger ohne Geschmack, egal wie lange ich den Beutel da drin lasse. Ich sage den Leuten inzwischen immer, bei allem, was Schwarztee ist, und ich trinke in Cafés meistens Schwarztee, weil der robuster ist, tut den Beutel doch gleich rein, wenn ihr das Wasser drüber schießen lasst. Dann, wenn ich dann einen Assam oder einen Ceylon-Tee nehme, dann ist irgendwie die Hälfte der Geschichte schon halbwegs gut gelaufen und das Zeugs wird trinkbar sein. Also da glaube ich schon, dass in Deutschland nicht so sehr Lernbedarf, sondern irgendwie einfach so ein paar Dinge müssten sich wieder neu durchsetzen, so wie sich die Frage nach der Ziehzeit irgendwann durchgesetzt hat vor, ich weiß nicht, 20 Jahren. Früher wurde alles mit 100 Grad heißem Wasser überbrüht, egal was man in der Tasse hatte, und heute nichts mehr. Und irgendwie für viele Dinge, gerade so im, sagen wir mal, kommerziellen Standard-Konsumbereich wären die 100 Grad direkt auf den Tee besser als die 75 Grad in der Kanne, wo ich dann weiß, der hat 2,5 Minuten geschickt, aber nach 2,5 schmeckt das Zeug noch wie Wasser.
Aber da sind wir eigentlich schon in medias res, dass ich nämlich schon wieder Respekt darüber kriege und beim Zuhören grüble, mache ich das denn richtig? Beim Grüntee lasse ich irgendwie das Wasser ein bisschen abkühlen. Dann kommt es mir schon vor wie so ein kleiner geschlossener Expertenzirkel, in den ich mich gar nicht richtig reintraue, obwohl ich Teetrinkerin bin. Also machen wir Deutschen dazu sehr eine Wissenschaft raus und sollten einfach mal befreiter aufschlagen? Oder, weil Sie zelebrieren ja auch diese Wissenschaft ein bisschen. Sie haben sich ja da richtig reingekniet.
Also ich glaube tatsächlich beim Tee, insbesondere bei den Schwarztees oder Grüntees oder also bei den Tees aus der Teepflanze, gibt's keine objektiven Regeln für die meisten Tees, sondern fast alles ist ein bisschen von dem abhängig, wie meine Physis konstituiert ist. Leute mit empfindlichen Magen werden vermutlich keinen starken Assam 4 Minuten ziehen lassen und irgendwie dann ohne Zucker und Milch auf nüchternen Magen trinken, weil dann ist ihnen schlecht. Und also je nachdem, wie man so aufgestellt ist, probiert man sich da so durch. Und genauso ist es bei den Ziehzeiten und bei den Temperaturen. Klar, es gibt für alles dann auf den Packungen oder in den entsprechenden Expertisen Anratungen, wie man das jetzt nun machen sollte. Aber wenn ich dann schon stehen habe, einen Teelöffel, wenn ich da jetzt irgendwie einen Oolong habe, wo die Blätter, weiß ich nicht, 4 Zentimeter lang sind im getrockneten Zustand und wie Spirellis gewickelt, wenn ich davon einen Teelöffel habe, dann ist das vielleicht 1,2 Gramm. Wenn ich dann aber einen ganz feinen Assam-Tee, vielleicht ein orientalisches Produkt habe, wo die Brösel irgendwie nur so groß sind wie Zuckerkörner, dann habe ich da vielleicht 7 Gramm auf dem Löffel und es kommt was völlig anderes dabei raus. Also ich muss im Grunde mit Fröhlichkeit und Vergnügen mich da rantrauen und sagen, ich würde jetzt gerne mal einen Grüntee trinken, dann gehe ich am besten zu einem Teefachhändler und nicht in den Supermarkt und berate mich mit dem, frag den mal, was ist denn gut? Das macht ja alles auch Spaß. Das muss ja nicht in so eine verquere, verbissene Art umschlagen, sondern ich gucke, wen mag ich da von den Teehändlern, da rede ich mal mit dem, ich würde gerne mal das und das probieren. Was können Sie mir denn empfehlen? Wie würden Sie den denn zubereiten? Die meisten von denen freuen sich, wenn man sie fragt, nach meiner Erfahrung. Die meisten von denen wissen selber, dass Tee zubereiten Experiment ist und dass es ganz, ganz wahnsinnig individuell ist. Und dass gerade dieses Individuelle daran das ist, was das Vergnügen bereitet. Weil wenn ich erstmal Spaß dran gefunden habe, dann gibt es nicht nur eine unendliche Welt verschiedenster Geschmäcker, die mindestens so breit aufgestellt ist wie beim Wein. Ich habe auch Geschmacksnuancen, die ich in keinem anderen Getränk kriege, wenn ich irgendwie einen hochpreisigen Oolong habe. Da rieche ich Dinge, die ich in der Parfümerie so nicht riechen würde. Und dann gibt's noch die Möglichkeit der richtigen Versnoppung mit ganz tollen Porzellanen und Keramiken und wahnsinnig schönen Dingen, mit denen ich mich selbst einfach beim Teetrinken erfreuen kann und meine Gäste auch.
Die Teeversnobbung sollten wir nachher auf jeden Fall noch einsteigen. Ob es eine Rolle spielt, aus welchem Tässchen ich meinen Tee trinke und in welcher Kanne ich meinen Tee aufbrühe.
Ja, das ist wirklich eine Wissenschaft, die richtig viel Spaß macht.
Ich glaube auch, da haben wir heute 1,5 Stunden, reichen da nicht. 3 Minuten haben wir noch ungefähr bis zu den Nachrichten. Und ich sehe jetzt schon, dass einige Hörer wissen wollen, was eigentlich die grundlegende Unterscheidung zwischen diesen Teesorten ist. Herr Mark, ich glaube, wahrscheinlich kriegen Sie das in relativ kurzer Zeit hin. Also Assam viel, relativ häufig. Vielleicht könntest du noch mal die drei, vier häufigsten voneinander unterscheiden.
Also im Tee unterscheiden wir im Grunde genommen wie bei Wein. Also wir unterscheiden die Verarbeitung und das Ursprungsgebiet. Also das heißt, Assam und Darjeeling sind klassische Ursprungsgebiete. Die liegen jetzt beide lustigerweise in Indien, sind aber in Deutschland sehr bekannt. Darüber hinaus haben wir Ceylon, das ist der alte Name für Sri Lanka. Dann gibt es natürlich noch die großen Gebiete wie China und Japan. Viel Tee kommt auch aus Afrika. Das heißt, da kann ich unterscheiden, wo baue ich den Tee an. Das ist so ein bisschen wie, ich habe hier eine Riesling-Traube und baue sie an der Mosel an oder in Südafrika. Der Wein wird anders schmecken. Und dann ist halt die Frage, was mache ich aus dem Teeblatt? Also grundsätzlich kommen im Grunde alle Teesorten von der gleichen Pflanze, Camellia sinensis. Und dann ist es eine Frage der Verarbeitung. Wenn ich nach dem Pflücken das ganze rolle, das ist also wirklich eine so eine mechanische Bewegung, früher mit der Hand, heute mit Maschinen, dann brechen die Zellwände auf, das Ganze oxidiert. Das ist wie wenn ein Apfel, den ich aufschneide, braun wird. Und je länger ich das oxidieren lasse, desto kräftiger wird der Tee. Und dann habe ich Schwarztee. Wenn ich nach dem Pflücken das Ganze erhitze, das wird in Japan mittels Dampf gemacht, in China mit heißen Pfannen, dann bleiben die Teeblätter grün. Das ist wie wenn ich Spinat blanchiere, dann bleibt der auch grün durch die Hitze. Und dann habe ich Grüntee. Und das sind so die zwei grundsätzlichen Unterscheidungen. Und alles andere, Oolong, weißer Tee, gelber Tee, das sind im Grunde Spielarten dieser zwei ursprünglichen Verarbeitungsmethoden zwischen Schwarz- und Grüntee. Das eine ist oxidiert, Schwarztee, das andere ist nicht oxidiert, das ist Grüntee. Und alles andere liegt irgendwo dazwischen.
Okay, alles andere liegt irgendwo dazwischen. Was gilt als der edelste Tee?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde aber tatsächlich von der Verarbeitung her sagen, für mich wäre es Matcha, weil da, wo jeder andere Tee aufhört, da beginnt der Matcha erst. Das heißt, wenn ich ein trinkbares Produkt habe, dann wird der Matcha erst weiterverarbeitet, was sich auch im Preis widerspiegelt. Also so eine kleine 30-Gramm-Dose, die kann dann auch schon mal 50, 60, 70 Euro kosten.
Und den bereitet man ja auch ganz anders zu,
komplett
den rührt man ja auf. Ne?
Genau, den verquirlt man und da werden anders als beim klassischen Tee die Teeblätter nicht gefiltert, sondern die werden mitgetrunken, also quasi werden die Teeblätter mitgegessen.
Eine Wissenschaft für sich, Sie merken schon, es wird immer komplexer statt einfacher. Ihre Fragen zum Tee oder vielleicht auch Ihre Erfahrungen damit, wie Sie Ihren Tee gerne trinken, die würden wir gerne hören. Sie haben uns schon eine Reihe von Mails geschrieben. 00800 4464 4464 ist unsere Telefonnummer, falls Sie sich hier gleich noch reinschalten wollen. Wir freuen uns auf Sie und machen gleich nach den Nachrichten weiter. Bis gleich, der Marktplatz im Deutschlandfunk. Sie hören den Deutschlandfunk und Sie hören den Marktplatz. Und heute reden wir über Tee. Während Kaffee als einer der wichtigsten Treibstoffe der Leistungsgesellschaft gilt und durchaus hochpreisig an die Glanzzeit italienischer Sportwagenbaus erinnernde Maschinen auch repräsentative Aufgaben übernehmen kann, steht der Tee für Zurückgenommenheit und Selbstbesinnung. Das habe nicht ich gesagt, sondern das schreibt Herrn Peters, der bei uns im Studio ist. Er begleitet, der Tee, gedämpfte Unterhaltungen oder die Lektüre eines gebundenen Buches in vertrauten Räumen, die idealerweise mit gediegenen Möbeln und goldgerahmten Bildern ausgestattet sind. Da hat man schon mal ein Bild im Kopf, wie Sie idealerweise gerne Ihren Tee trinken, Herr Peters. Auch wir trinken alle gerne Tee. Aber die Frage, die immer wieder auftaucht und deswegen würde ich Sie gerne hier einmal beleuchten, ist die Frage, stecken Schadstoffe in Tee und wenn ja, wie viele? Frau Bockholt, Sie haben das untersucht, Ina Bockholt von der Stiftung Warentest. Welche Verunreinigungen gibt es im Tee?
Ja, also wir untersuchen Tee regelmäßig auf Schadstoffe. So alle 1 bis 2 Jahre nehmen wir uns eine Teesorte vor. Und das deshalb, weil Tee anfällig für Schadstoffe ist und zwar auf der ganzen Produktionsstrecke. Also im Anbau beispielsweise werden teilweise Pestizide eingesetzt. Bei der Ernte können Giftpflanzen mitgeerntet werden. Und beim Verarbeiten, also beim Erhitzen, können auch kritische Substanzen aus Verbrennungsprozessen den Tee belasten. Und auch bis zum Abpacken können immer noch Schadstoffe reinkommen, wie Mineralölbestandteile. Und wir stellen aber im Moment eine positive Tendenz fest. Also noch so vor 7, 8 Jahren haben wir in schwarzen und im grünen Tee relativ viele Schadstoffe festgestellt. Vor allem 2015 im grünen Tee, da war fast jeder zweite mit möglicherweise krebserregenden Substanzen belastet. Und bei unserem neuesten Test von diesem Jahr, da sah das Bild deutlich besser aus. Diese ganz kritischen Substanzen, die haben wir nicht mehr nachgewiesen. Aber wir hatten ein anderes Thema, ein neues Thema, das war Aluminium.
Wo kommt das her, das Aluminium? Wie kommt das in den Tee rein?
Genau, also das Aluminium ist im Grunde ein uraltes Thema im Tee, denn es steckt natürlich in den Teepflanzen. Sie nehmen das aus dem Boden auf. Überall im Boden ist Aluminium vorhanden, aber je nach Gebiet und Alter der Teepflanzen ist mal mehr, mal weniger drin. Und der Mensch sollte einfach nicht zu viel Aluminium aufnehmen, weil im Übermaß kann es eben schädlich für die Nerven, die Knochen und die Nieren sein. Und wir haben den grünen Tee auf Aluminium untersucht und in jedem auch etwas nachgewiesen. Das ist nicht schlimm und eigentlich auch nicht überraschend gewesen. Wir hatten drei Produkte dabei, da waren die Gehalte schon relativ hoch. Also diese Produkte haben wir dann auch mit ausreichend bewertet. Und da war es schon so, dass man mit einer Tasse beispielsweise fast 17% seines Aluminiumbudgets pro Woche ausgeschöpft hat. Also schon relativ viel. Also man muss sich da jetzt nicht groß beunruhigen, aber es ist einfach ein Fakt und man sollte vielleicht seinen Durst nicht komplett mit Tee löschen.
Aber die gesetzlichen Grenzwerte werden nicht gerissen, sonst wären wahrscheinlich die Tees nicht im Handel, oder?
Nein. Nein, also man muss es einfach nur wissen. Nein, also bei den drei Tees, die ausreichend waren, da kann man schon sagen, da müssen die Anbieter was tun. Aber bei allen anderen, da kann man schon sagen, die kann man trinken, ohne dass man gleich krank wird. Aber man nimmt eben auch Aluminium noch zum Beispiel über Schokolade, Spinat oder auch eben über Essen aus Aluminiumgeschirr oder Alubehältern auf, vor allem wenn es sauer ist. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Genau, aber was eben gut ist, dass diese ganz super kritischen Substanzen eben nicht mehr so verbreitet sind wie noch vor einigen Jahren. Also da gab es ganz besonders kritische, das waren die Pyrrolizidin-Alkaloide. Das sind Substanzen, die kommen über versehentlich mitgeerntete Wildkräuter in den Tee. Diese Wildkräuter, die können auf den Teeplantagen wachsen und wenn bei der Ernte nicht aufgepasst wird, dann kommen sie eben mit in den Tee. Und früher wussten die Teefachleute bei der Verarbeitung auch nicht, wie die aussehen, die Pflanzen, und dann kamen die weiter mit rein. Und da hat sich aber viel verbessert. Also da hat die Branche unseren Recherchen nach die Leute auf den Feldern und auch bei der Verarbeitung geschult.
Ich spiele den Ball mal gerade weiter, weil die Branche, die sitzt ja hier, zumindest vertreten von Maximilian Wittig vom Deutschen Tee- und Kräutertee-Verband. Das heißt, Herr Wittig, was haben die Unternehmen gemacht? Schulen die ihre Mitarbeiter in den Ländern besser, was die ernten oder nicht ernten? Oder was sind da die Stellschrauben?
Naja, das durchaus oder sehr erfreuliche Ergebnis, was die Stiftung Warentest hier der Teewirtschaft auch ausstellt, auch über die vergangenen Jahre, die Entwicklungen, ist zunächst mal das Ergebnis eines großen Engagements und einem sehr großen Qualitätsbewusstsein, was die Branche hat, und die Verantwortung gegenüber ihrem Produkt und den Konsumenten, die dieses Produkt verzehren. Und auf die konkreten Maßnahmen angesprochen, ist es in der Tat so, wenn wir also Kenntnis haben von einem, sage ich mal, Schadstoff, der bislang unbekannt war. Wir haben eine relativ lange Liste von potenziellen Schadstoffen, auf die wir sehr umfangreich unsere gesamten Produkte prüfen, auch sehr, sehr engmaschig. Ich sage immer so, ich glaube, außer Tee wird nur noch Babyfood noch umfangreicher getestet. Je nachdem, was da eben neu dazukommt, probieren wir die Hintergründe genau zu sondieren, schauen, wo sind auch Einflussmöglichkeiten, die die Anbauer haben, die Produzenten haben, ist angesprochen worden, dass durchaus ja auch Eintragswege sind auf dem Weg von den Anbauländern über die Weiterverarbeitung in die Verpackung herein, um dort mögliche Einträge zu reduzieren beziehungsweise erstmal zu minimieren. Man muss aber auch ganz klar sagen, was wir jetzt mittlerweile mit den analytischen Möglichkeiten machen, das ist also schon ein Bild sehr, sehr hoch auflösen und ranzoomen. Also wir gucken jetzt uns einzelne Pixel an Das ist gut, um einfach auch ein Bild zu haben, wie ist die Belastung oder wie hoch ist die Qualität eines Produktes. Aber so wie das auch schon angeklungen worden ist, es reißt weder gesetzliche Grenzwerte, noch ist irgendeine gesundheitliche Gefahr von diesen Produkten, die hier ausgeht. Und das ist die positive Nachricht und das ist, wie gesagt, einem hohen Engagement der Branche zu verdanken und eben die sehr enge Verbindung zu den Anbauern vor Ort, weil die sind es letztlich, die den entscheidenden Anteil daran haben, wie hoch die Qualität ist. Aber ein weiterer Punkt, wo wir vielleicht auch uns klar machen müssen, Tee wächst nicht im Reinraumlabor, sondern das sind Länder, die auch ganz andere Umweltstandards haben. Also es wird nicht unter sterilen Bedingungen gezogen. Und häufig findet man eben auch minimale Spuren von Stoffen, die unerwünscht sind, aber auf die der Teeanbauer wie auch der Hersteller keinerlei Einfluss hat. Aber das wirklich in einem sehr, sehr geringen Bereich, der nicht gesundheitsbedenklich ist, ist es unerwünscht. Und insofern ist das einfach ein Punkt, der da adressiert werden muss. Und es ist ja gesagt worden, Tee ist da so ein bisschen anfällig für. Das hat einfach damit zu tun, dass das ein getrocknetes Produkt ist und jeder Schadstoff, der potenziell sich dort niederschlägt, durch diese Trocknung auch nochmal aufkonzentriert wird. Auf dem aufkonzentrierten Produkt wird analysiert. Wir haben also potenziell ein hohes Ergebnis, aber so wie Herr Mack auch vorhin schon gesagt hat, am Ende des Tages trinken wir dann auch ein Produkt, was ja nochmal durch sehr, sehr verdünnt ist, wodurch dann sich das Ganze nochmal relativiert gegenüber dem Verbraucher.
Nein, ich glaube, Frau Bockelt hat es ja auch schon gesagt, die Ergebnisse werden immer besser und da ist nichts im beunruhigenden Bereich. Klar. An der Stelle würde ich jetzt gerne Herrn Sokol zu Wort kommen lassen, bevor wir gleich noch zu der Frage kommen, wie gesundheitsförderlich Tee eigentlich ist. Sind das alles nur Gerüchte oder was ist da eigentlich dran? Erstmal Herr Sokol. Herr Sokol, Sie haben uns aus Barut angerufen.
Das ist richtig, aus Barut, Marek Teltow-Fleming. Ich habe eine Frage zum Tee zu bereiten. Wir trinken einen Sikkim-Tee namens Temi. Das ist ein nördliches Anbaugebiet Indiens. Und eine grundsätzliche Frage, bis 2 Minuten wirkt der Tee anregend und wenn er länger als 2 Minuten zieht, wirkt er beruhigend. Wenn ich den gleichen Tee, der schon 2 Minuten gezogen hat, nochmal mit ein bisschen frischen Teeblättern und frischem heißem Wasser quasi aufpeppe und ihn dann weiterziehen lasse, kommen dann die beruhigenden Stoffe und überdecken die anregenden Stoffe? Das wäre meine Frage.
Herr Mack, die klassische Frage, Tee, den man lange ziehen lässt, wirkt er beruhigend, wenn man ihn kurz ziehen lässt, wirkt er anregend.
Genau, das ist eine der ältesten Fragen überhaupt im Tee. Also grundsätzlich ist ja Tee von der Teepflanze koffeinhaltig. Also jeglicher schwarzer, grüner Tee enthält immer Koffein. Es ist übrigens auch das Gleiche, was im Kaffee enthalten ist. Es wirkt aber anders. Koffein ist sehr schnell wasserlöslich. Also nach 2 Minuten haben sie fast alles Koffein herausgelöst, was sie lösen können. Und die sekundären Pflanzenstoffe, die ein bisschen das Koffein binden, also die gehen wirklich an das Koffein und der Magen-Darm-Trakt muss es dann auflösen, die lösen sich erst mit zunehmender Dauer und daher kommt diese Halbwahrheit. Was sie jetzt machen, dass sie einen zweiten Aufguss machen, das ist tatsächlich eine sehr gute Möglichkeit, weil das Koffein löst sich quasi komplett im ersten Aufguss nach 2 Minuten und wenn sie dann nochmal heißes Wasser draufgießen, haben sie kaum noch Koffein in der Tasse. Das ist eine sehr typische chinesische Methode, da wird also morgens sehr viel Grüntee zubereitet und im Laufe des Tages immer wieder heißes Wasser draufgegossen, sodass sie immer noch Geschmack haben, aber die anregende Wirkung eigentlich immer im ersten Aufguss übergeht.
Und diese sekundären Pflanzenstoffe, wenn ich den Tee jetzt automatisch länger ziehen lasse, das Wasser wird schon ein bisschen kühler, lösen die sich dann nicht mehr so gut? Muss dann wieder frisch aufgegossen werden?
Nee, die lösen sich auch, aber sie brauchen halt mehr Zeit. Also Koffein ist schneller löslich, die sekundären Pflanzenstoffe erst so ab 3-4 Minuten und dann binden sie sich an das Koffein und deswegen haben wir diese Halbwahrheit, dass dass Tee nach 4 Minuten beruhigend ist. Wenn man allerdings wirklich sehr sensibel gegenüber Koffein ist, dann nützt das auch nicht wirklich viel.
Und Herr Sokol, gießen Sie in Zukunft anders auf?
Nein, ich denke mal, ich habe alles richtig gemacht. Der Tee hat uns früher geschmeckt und der wird uns jetzt durch diese Antwort noch besser schmecken.
Vielen Dank. Was genau ist Temi-Tee eigentlich, von dem Sie gesprochen haben?
Ja, Temi ist der Name. Es kommt ein Tee, der, wie gesagt, aus dem nördlichen Anbaugebiet in Indien, aus Sikkim. Und der Name Temi ist so, so steht er auf der Packung drauf. Das ist übrigens ein sehr wunderschöner Teeladen, wenn ich jetzt ein bisschen Schleichwerbung machen darf, für ein Teegeschäft in Neuruppin. Teetraum, Sven Stirnemann, kann ich nur empfehlen. Da gibt es diesen wunderschönen leckeren Tee.
Mal gucken, ob wir da alle noch vor Weihnachten hinkommen. Danke, Herr Sokol, für Ihren Anruf.
Ja, danke. Ich danke auch und wünsche noch einen schönen Tag.
Danke Ihnen auch.
Temi ist übrigens der einzige Teegarten in Sikkim. Das nur so nebenbei. Es gibt keinen weiteren.
Dann hat er aber hier was ganz Kleines, Exklusives gefunden, oder?
Definitiv.
Okay. Wir waren jetzt gerade schon bei den sekundären Pflanzenstoffen und ich habe ja versprochen, wir reden darüber, wie gesundheitsförderlich ist Tee. Das haben Sie ja, oder Sie können da auch was zu sagen, Herr Mark, aber Sie haben das auch bei Stiftung Warentest untersucht. Wie gesund ist es tatsächlich, fangen wir mit dem Grüntee an, grünen Tee zu trinken, was kann der?
Ja, also wir haben dazu vor allem recherchiert und sind da auf Studien gestoßen, die sich mit grünem und schwarzem Tee befassen und sie attestieren eben dieser Sorte, dass sie hohe Gehalte an sekundären Pflanzenstoffen, insbesondere Polyphenolen und darunter wieder Flavonoide und Katechine enthalten. Und die sekundären Pflanzenstoffe, die können zwei Sachen. Und zum einen wirken sie antioxidativ, also sie können den Körper vor freien Radikalen schützen. Und zum anderen können sie offenbar auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. Also wenn man regelmäßig Tee trinkt, dann hat man die Hoffnung, dass man gegen diese beiden Krankheitsleiden etwas vorbeugen kann.
Mhm. Herr Mark, wollen Sie noch was ergänzen?
Also ich muss bei der Zubereitung ein bisschen eingreifen, denn da ist häufig so ein Missverständnis auch auf Verbraucherseite. Und das ist mir wirklich sehr wichtig, einmal kurz zu erklären. Also die sekundären Pflanzenstoffe sind sowohl zeitlich aktiv, das heißt, sie lösen sich mit zunehmender Dauer, aber vor allen Dingen auch hitzesensibel. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen grünen Tee, weil diese Studien werden häufig mit grünem Tee durchgeführt, dann ist die Verzehrsempfehlung bei Grüntee häufig 70 oder 80 Grad, damit ich einen sehr genussvollen Tee nachher habe. Um aber wirklich all diese Pflanzenstoffe rauszulösen, muss ich eigentlich kochendes Wasser verwenden und 5 bis 10 Minuten ziehen lassen. Dann ist das aber nicht mehr wirklich lecker. Das ist so ein bisschen dieser Spagat, den wir bei grünem Tee haben, dass ich, wenn ich alle wirklich gesundheitlich relevanten Inhaltsstoffe herauslösen möchte, dann muss ich ihn anders zubereiten und dann schmeckt er tatsächlich auch bitter. Das ist etwas, was viele Verbraucher so ein bisschen abschreckt. Auch Leute, die das erste Mal Grüntee trinken, sagen, oh, der schmeckt aber sehr bitter. Das hat dann mit der Wassertemperatur zu tun und ich muss immer entscheiden, möchte ich einen möglichst leckeren Tee oder möglichst einen Tee, der möglichst gesundheitlich wirksam ist. Und das muss man so ein bisschen beachten.
Mhm. Wobei ich da tatsächlich sagen würde, da ist der Matcha natürlich, wenn man die gesundheitlichen Vorzüge Korrekt. Haben will, das ideale Getränk. Und ich trinke jetzt seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren Matcha. Ich benutze ihn auch tatsächlich als Therapeutikum. Das ist natürlich wissenschaftlich nicht nachgewiesen, aber entspricht japanischen Studien und den Erfahrungswerten. Wenn ich ein leichtes Kratzen im Hals habe, dann schlage ich mir im 2-Stunden-Takt einen Matcha auf und ich bekomme damit 80% aller Erkältungsinfekte in den letzten Jahren irgendwie, bevor sie richtig ausbrechen, geheilt. Also überhaupt, der Matcha ist als Substanz, habe ich so festgestellt, ich bin extrem hellhäutig und sonnenbrandanfällig. Ich habe meine ganze Kindheit mit Sonnenbrand verbracht. Und seit ich täglich 2 bis 3 Matchas trinke, kann ich auch im Hochsommer relativ gefahrlos irgendwie in die Sonne gehen, ohne Sonnenbrand zu bekommen. Kann ich jedem nur empfehlen zu probieren, aber ist natürlich keine Garantie, dass ihr nicht trotzdem Sonnenbrand
Müssen wir gleich bekommt. Den Disclaimer drunter packen. Ist wissenschaftlich ist nicht erwiesen,
wissenschaftlich,
aber ist
am Peters. Ist ein Erfahrungswert, sage ich mal.
Das dürfen Sie auf jeden Fall sagen. Frau Bockhold, wie ist es mit dem schwarzen Tee? Ist der genauso gut? Kann er auch was?
Also schwarzer Tee stammt ja von derselben Pflanze, Camellia sinensis, haben wir eben schon gehört. Und es gibt eben auch viele Studien, die werfen Schwarz- und Grüntee zusammen und der hat diese Effekte auch. Also wie stark die nun sind, das ist ganz schwer zu beschreiben und da gibt es auch noch sozusagen keine ganz harten Erkenntnisse für. Aber insgesamt kann man schon sagen, dass man, wenn man Tee trinkt, doch seiner Gesundheit Gutes tut. Und beim grünen Tee haben wir eben eine Sorte von sekundären Pflanzenstoffen, die Katechine, die da stärker vertreten sind. Also insofern, ja, spricht vielleicht etwas mehr für den grünen Tee.
Aber weil wir gerade schon beim Matcha waren, der kommt ja immer wieder hoch als besonders hilfreich. Ich würde es gerne nochmal an Herrn Max spielen. Warum ist der Matcha so besonders in seiner gesundheitlichen Wirkung?
Das hängt maßgeblich mit der Zubereitung zusammen. Denn anders als bei klassischem Tee, den ich ja nach 2, 3, 4 Minuten oder 5 Minuten bei Ostfriesentee aus dem Wasser entferne, also ich filter ihn raus, ist es bei Matcha so, ich habe pulverisierte Grünteeblätter. Also ich habe nach der Ernte werden alle Stängel und Stiele aussortiert und die Teeblätter werden dann idealerweise auf Steinmühlen vermahlen, dass sie eine sehr, sehr feine Körnung haben. Also auch deutlich, deutlich feiner als alle Gewürze, die wir in der Küche kennen. Also um den Faktor 10 in der Regel feiner. Also man spürt es gar nicht mehr auf der Zunge. Und dann wird dieser Matcha mit heißem Wasser, je nach Sorte zwischen 70 und 90 Grad, aufgegossen und getrunken, eigentlich wie ein Espresso. Also klein, wenig, so ungefähr 80 bis 100 Milliliter. Und wird dann mit einem Bambusbesen, wenn man ihn hat, aufgeschlagen. Das ist auch so das einzige Utensil, wo ich sage, das muss man auf jeden Fall am Anfang haben. Und dann entsteht so eine Crema. Und dann wird er auch sofort getrunken in 3,5 Schlücken. So ist die japanische Redewendung. Und der große Unterschied ist, die Teeblätter in Pulverform werden nicht mehr herausgefiltert. Das heißt, ich esse sozusagen die Teeblätter und nehme alle Inhaltsstoffe über den Magen-Darm-Trakt auf. Und nicht nur das, was wasserlöslich ist, sondern auch das, was mein Magen noch selber aufsplitten kann. Das ist deswegen die deutlich höhere Aufnahme von Inhaltsstoffen.
Dann gibt es ja auch sogenannten therapeutischen Tee. Der wird auch in der Apotheke verkauft. Und wir kennen alle die Sprüche unserer wohlmeinenden Großeltern und Mütter, die sagen, trink Kamillentee, ist gut für den Magen. Wenn man schwanger ist, sollte man keinen Pfefferminztee trinken, denn der löst Wehen aus und so weiter. Kann das passieren mit Tee, den ich im ganz normalen Handel kriege? Und was ist eigentlich der Unterschied zu therapeutischem Tee, der in der Apotheke verkauft wird, Herr Wittig?
Es wird unterschieden zwischen Lebensmitteltee, das ist das, worüber wir hier sprechen. Das ist also ein Produkt, das mich mit Genuss erfüllt und wie wir jetzt ja auch vielfach gehört haben, etwas, womit ich meinem Körper auch auf alle Fälle was Gutes tue. Dazu gibt es zahlreiche Studien, welche Stoffe jetzt im Einzelnen dafür verantwortlich sind. Brauchen wir nicht aufdröseln, da streiten sich auch noch ein bisschen die Gelehrten drüber. Auf jeden Fall ist das was Gutes. Auf der anderen Seite haben wir den Arzneitee. Der Arzneitee, da steht nicht der Genuss im Vordergrund, sondern da steht tatsächlich die Heilung bzw. Linderung oder die Verhinderung einer Erkrankung im Vordergrund. Und deswegen ist es auch ein Stück weit ein anderes Produkt, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick von der Schachtel her, von der Aufmachung ähnlich daherkommen könnte. Wenn Sie zum Beispiel einen Kamillentee haben und zwei Packungen nebeneinander stellen, auf den ersten Blick könnten Sie nicht unterscheiden, was ein Arznei und was ein Lebensmitteltee ist. Bei näherer Betrachtung sehen Sie schon, es gibt andere Anforderungen an die Kennzeichnung. Und der entscheidende Unterschied ist, bei dem Arzneitee ist eine Mindestanforderung an gewisse Inhaltsstoffe geknüpft, weil ja eben eine therapeutische Wirkung damit vorausgesetzt wird. Und noch ein weiterer wichtiger Unterschied ist, für ein Arzneimittel brauchen Sie eine Zulassung, um das auf den Markt zu bringen. Hingegen bei einem Lebensmittel brauchen Sie das nicht, ne, weil Sie ja damit auch keine Wirkung ausloben.
Aber das heißt, in der Apotheke, die Konzentration der Wirkstoffe ist da tatsächlich auch eine andere. Das ist nicht nur einfach eine andere Verpackung und der ist dann teurer, sondern da muss auch mehr drin sein und weil da ja ein Wirkversprechen mit verbunden ist.
Ich will es so formulieren. Wenn Sie einen Arzneitee kaufen, ist ein gewisser Mindestgehalt des betreffenden Stoffes, kommt auf die Art des Arzneitees, garantiert, ne, der diesen Schwellenwert zur therapeutischen Wirkung dann auch auslösen kann. Bei einem Lebensmitteltee ist das nicht unbedingt der Fall, was aber jetzt nicht eine Aussage darüber zulässt, was die Qualität beider Produkte angeht.
Haben wir verstanden. Gut. Herr Nofts aus Berlin. Ich glaube, Sie haben einen Tipp für uns. Sie haben uns ja angerufen. Sie haben einen Tipp für uns, wo man gut Tee einkaufen kann.
Ja, guten Tag. Ich grüße Sie. Ich wollte Ihnen erzählen, dass ich seit 15 Jahren meinen Darjeeling Second Flush bei der sogenannten Teekampagne kaufe. Das ist eine Geschichte, die hat mal ein Wirtschaftsprofessor von der TU ins Leben gerufen mit seinen Studenten. Und zwar mit der Idee, dass man besseren Tee günstiger nach Deutschland importieren kann, weil vorher haben ja die Engländer immer den allerbesten Tee aus Indien abgegriffen. Und dieser Tee ist hervorragend. Also die importieren First Flush, Second Flush und Assam. Und jedes Jahr importieren die davon eine bestimmte Menge. Wenn die Menge hier ausverkauft ist, dann gibt es das ganze Jahr über keinen mehr. Deshalb muss man halt übers Internet oder telefonisch gleich sozusagen den Jahresbedarf bestellen, wenn man möchte.
Und das machen Sie? Sie bestellen Ihren Jahresbedarf da gleich?
Ja, genau. Also ich habe ungefähr einen Verbrauch von 1 Kilo in 6 Wochen. Und dann können Sie sich ja ausrechnen, wie viel Kilo ich so bestellen muss.
Okay, also Sie sind Großverbraucher. Das ist auf jeden Fall ein eifriger Teetrinker. Danke, Herr Nuft. Ich frage mal gerade weiter an Herrn Mark die Teekampagne.
Kenne ich.
Sie sind jetzt befangen, ne? Sie sind ja auch von einem Unternehmen hier und Sie von einem Verlag. Was steckt hinter der Teekampagne?
Ja, also es ist schon vollkommen richtig. Das war oder ist eine Initiative aus dem wirtschaftlichen Aspekt heraus, wenn ich mich auf ein Produkt fokussiere und das in großen Mengen ohne viel Marketing trara einkaufe, dann erziele ich bessere Preise. Die Teekampagne ist heute meines Wissens nach auch der größte Einzelimporteur von Darjeeling Tee und hat auch natürlich den Namen Darjeeling mit bekannt gemacht. Also es ist ein bekanntes Unternehmen und kann ja auch nichts Schlechtes darüber sagen.
Gut, kann ja auch nichts Schlechtes sagen. Witte, ich kann auch nichts Schlechtes darüber sagen. Herr Nofts, wie trinken Sie so Ihren Tee? Haben Sie bestimmte Rituale?
Ja, also ich habe eine bauchige englische Teekanne. Da gieße ich da morgens so, da passen so knapp 1,5 Liter rein. Der Tee, wie gesagt, ist lose in einer Kilotüte. Dafür habe ich dann diese Papiertütchen, die man extra kaufen muss. Und den lasse ich dann 3 Minuten ziehen. Und dann trinke ich morgens schon mal 3 große Becher. Die sind natürlich auch aus Porzellan. Und damit geht es mir dann erstmal den ganzen Tag über gut. Und wenn ich dann Lust habe, trinke ich abends nochmal ein Assam, aber eigentlich bleibe ich bei der Darjeeling Second Flush. Der Second Flush ist ein bisschen kräftiger als der First Flush.
Herr Nofts, vielen Dank. Die Frage, woraus man seinen Tee eigentlich trinken sollte, eigentlich haben wir nur noch 50 Sekunden dafür, aber die will ich auf jeden Fall noch an Sie, Herr Peters, weiterspielen. Sie haben ja auch eine Wissenschaft daraus gemacht. Welchen Unterschied macht das?
Das ist wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied. Ich habe Reihenuntersuchungen gemacht, eine Kanne Tee zubereitet, Grüntee, Schwarztee und dann verschiedene keramische Becher, Tassen, Schalen genommen und irgendwie dann immer so Versuche mit meinen Angehörigen und Freunden gemacht. Und wenn man denselben Tee aus einer flachen Porzellantasse trinkt, schmeckt er völlig anders, als wenn man ihn aus einer unglasierten Keramik trinkt, wenn man ihn aus Glas trinkt, wenn man ihn aus einer Sonderglasur trinkt. Und da gibt es zwischen der Kanne als Aufgussgefäß und den Becher dann auch nochmal wieder Kombinationen. Dafür gibt es dann noch wieder wissenschaftliche Begründungen, warum in den Gefäßen dies und das mit Sauerstoff und Kurzoxidation passiert.
Aber es bedeutet,
da kann man spielen.
Man muss ausprobieren.
Ja, ja.
Genau. Also ausprobieren und gucken, wie man da zurechtkommt. Da gibt es nicht irgendwie eine Verbindung, der und der Tee schmeckt aus dem in dem Gefäß gut.
Ja.
Reden wir gleich weiter. Wir reden über diese wunderbare Bitterkeit, über Leben mit Tee. Das ist der Titel des Buches mit Christoph Peters, der heute zusammen mit anderen Gästen bei uns ist, im Marktplatz, wo es darum geht, was eigentlich guten Tee ausmacht, wie man ihn zubereitet und viele andere Fragen. Und die hat nämlich jetzt Britta Mersch mitgebracht, die ganze Zeit beim Hörertelefon-Team war und zugehört hat, was sie eigentlich wissen wollten.
Genau, und wir haben wirklich viele, viele Fragen bekommen, gar nicht so Themenkomplexe, sondern viele Einzelfragen. Und ich fange mal an mit einer Hörerin, Frau Schmidt aus Brandenburg. Sie sagt, sie steht oft vorm Regal im Supermarkt und dann sind da die ganzen Früchtetee-Verpackungen, die haben alle irgendwelche wundersamen Namen. Und wenn sie die dann mal umdreht, also auf die Zutatenliste guckt, dann hat sie das Gefühl, da ist immer dasselbe drin. Hagebutte, Apfelschalen, Orangenblütenextrakt, irgendwelche Aromen. Da sagt sie, warum muss es diese Vielfalt geben, wenn es am Ende doch gleich ist, oder kommt es ihr nur so vor, dass es gleich ist und es ist gar nicht so gleich?
Ja.
Ja.
Große Ratlosigkeit.
Nein, wir haben jetzt nur uns abgesprochen, wer da drauf antwortet. Ja, ja. Das ist sicherlich der Eindruck nicht ganz falsch, dass eine gewisse Basis immer eine gleiche ist. Also Apfelstücke bei einem Früchtetee sind sehr, sehr häufig dabei, auch Hagebutte. Die Vielfalt ist ja ausgedrückt durch die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen oder auch Aromatisierungen, die man haben möchte. Und deswegen hat das schon seine Bewandtnis. Dann sind meist immer noch ein paar andere Zutaten dabei. Nochmal irgendwelche Blütenblätter. Rooibos wird häufig nochmal verwandt. Deswegen, also die Produkte sind schon unterschiedlich, haben aber meist immer eine eine Basis, damit eine gehaltvolle Tasse auch entsteht, entweder für die Farbe, für den Geschmack. Aber dann unterscheidet er sich dann doch in einzelnen Komponenten und dann natürlich auch, je nachdem, ob es ein aromatisiertes Produkt ist, in der Geschmacksrichtung, die dann damit auch transportiert werden soll.
Aber Aromatisierung muss rein, weil das hat sie auch noch gefragt, warum eigentlich Aroma und nicht nur natürliche Inhaltsstoffe?
Viele Eindrücke lassen sich mit natürlichen Inhaltsstoffen bzw. natürlichen Produkten abbilden, zum Beispiel Zitrusschalen, gar kein Problem. Zitrone, Orange, Bergamott und so weiter, wenn Sie die Schalen reinpacken, ist das Produkt auch, wenn Sie das aufgießen, da brauchen Sie auch gar nicht viel, hat einen ganz charakteristischen Zitrusgeschmack. Das Problem ist, und das ist vielleicht ein Stück weit nachvollziehbar, wenn Sie einen anderen Eindruck haben wollen, wie zum Beispiel Birne, dann können Sie gar nicht, oder Erdbeere, dann können Sie gar nicht so viele getrockneten Erdbeeren da reinpacken, weil Erdbeeren gar nicht von Haus aus so viel Aromapotenzial, nennt man das, mitbringen, als dass dieser Eindruck rüberkommen würde. Sie hätten dann mehr oder weniger alles natürliche Zutaten, aber eine fade Tasse, die sieht dann vielleicht rot aus, weil da auch entsprechende Zutaten drin sind, aber der Aromaeindruck kommt nicht rüber. Und deswegen müssen bei diesen Produkten natürliche Aromastoffe eingesetzt werden oder Extrakte, um einen solchen intensiven Eindruck, den der Verbraucher ja durchaus auch erwarten darf, zu erzeugen.
Okay. Es gibt noch eine Frage zu einem speziellen Tee. Ein Döschen Kusmi-Tee hat eine Hörerin geschenkt bekommen. Jetzt fragt sie, wie sie den zubereiten kann. Ich weiß nicht, wer von Ihnen antworten kann.
Was steht denn da drauf?
Genau. Ja, das hat sie jetzt nicht geschrieben. Sie hat nur geschrieben, schwierig. Sie hat Kusmi-Tee geschrieben. Kusmi-Tee, und wie bereite ich den zu?
Kusmi-Tee ist ja eine große Firma. Die haben irgendwie Stück oder 20, 30 verschiedene Teemischungen und Tees im Angebot. Und je nachdem, was draufsteht, muss man ihn natürlich anders zubereiten.
Also ich würde mal im Internet schauen. Ja. Auf der Webseite steht mit Sicherheit ein Zubereitungshinweis. Der ist ja auch in Deutschland gesetzlich verpflichtend. Also es muss irgendwas draufstehen, wenn sie es ein Geschenk bekommen hat, dann vielleicht irgendwas aus dem Ausland.
Aber Herr Mack, wenn sie einen Löffel pro Tasse und heißes Wasser nimmt, kann sie als Näherung erstmal nichts falsch machen.
Das stimmt. Dann würde ich nochmal gucken, sieht das schwarz oder grün aus? Also eher Schwarztee oder Grüntee, und danach würde ich dann halt die Wassertemperatur nehmen. Wenn es grün aussieht, würde ich vielleicht eher so 80 Grad nehmen. Wenn es schwarz aussieht, kochend.
Okay. Hier ist noch eine Frage zu Teebeuteln, und zwar die Frage, ob in Teebeuteln dann eigentlich ganz viele Häcksel sind von den Stängelchen und ob darunter die Qualität leidet.
Darauf würde ich gerne antworten. Das hatte ich eingangs der Sendung ja schon mal erwähnt. Das sind natürlich kleinere Partikel, aber keiner häckselt, um das vorwegzunehmen, keiner häckselt ganze Blätter klein, um die in den Teebeutel reinzubringen, sondern sie fallen einfach während der Produktion an. Während der Produktion fallen gröbere Blattgrade an, dann mittlere und eben die kleinen. Und die kleinen werden nicht einfach weggeschmissen oder anderweitig auf den Kompost getan, sondern dafür gibt es eine wunderbare Verwendung, und die ist in den Teebeuteln. Und auch nochmal gesagt, mit groben, großen Blättern würde der Teebeutel in der Art nicht funktionieren.
Okay. Es kommt aber auch nochmal die Grundsatzfrage raus zum Thema Beutel. Also hier fragt auch ein Hörer, warum überhaupt Kunststoffbeutel zum Aufbrühen? Kommt da nicht auch das Kunststoff in den Tee rein? Also hier wirklich nochmal die Frage, warum muss es überhaupt der Beutel sein?
Also wir haben früher tatsächlich Papier genommen und sind jetzt auch so ein biologisch abbaubares PLA, also so eine Polymilchsäure. Es gibt sehr viele Nylonbeutel, die lassen sich schlichtweg sehr gut verarbeiten. Also ich muss ja irgendwie schauen, dass ich den Beutel auch wieder verschließe, sobald der Tee drin ist. Und es gibt relativ wenig Alternativen, die sich maschinell verarbeiten lassen, ohne einen großen Aufwand. Grundsätzlich ist natürlich aus Nachhaltigkeitssicht loser Tee einfach besser, weil ich keine Verpackung drumherum habe. Es ist aber natürlich nicht immer sinnvoll, losen Tee mitzunehmen. Also der Beutel hat dann natürlich schon seine Berechtigung. Die Hersteller schreiben natürlich drauf, was aus welchem Material der Beutel ist. Aber der Herr Witte, ich möchte noch was sagen.
Ich würde das einfach nur ergänzen. Sie haben das ja recht. Als die Pyramidenbeutel aufkamen, war vor allem der Verarbeit, also ein Material gesucht, was sich gut verarbeiten lässt, damit man so einen Pyramidenbeutel machen kann. Aber der Nylon als Material für diese Pyramidenbeutel ist auf dem absteigenden Ast, weil es mittlerweile auch technische Fortentwicklungen gibt. Und Sie hatten ja diese Polymilchsäure, PLA genannt, die unter bestimmten Bedingungen auch biologisch abbaubar ist. Und die kommt immer mehr zum Einsatz. Und das hat eben was mit der Verarbeitung zu tun. Es gibt auch Pyramidenbeutel, wo man mittlerweile versucht, das mit dem klassischen Teefilterpapier, womit der klassische Doppelkammerbeutel hergestellt wird, nachzubilden. Teilweise erfolgreich, aber auch, glaube ich, da ist noch Entwicklungspotenzial.
Das Problem ist, dass das PLA sieht halt aus wie Nylon, deswegen ist es nicht immer ersichtlich. Also müsste immer draufstehen, aus welchem Material es ist.
Eine Frage kam dann auch noch zur Verpackung. Also wenn es jetzt recycelter Karton ist zum Beispiel und da vielleicht mal mineralölhaltige Druckfarben zum Beispiel drin waren, ist das dann am Ende im Tee drin? Das war auch noch eine Frage, die gekommen ist.
Also in der Regel ist der Tee genauso wie das Verpackungsmaterial unterliegt einer engmaschigen Kontrolle. Da gibt es Spezifikationen, die die Hersteller an ihre Verpackungslieferanten haben. Und da kann man eigentlich sicher sein, dass ein Mineraleintrag, Öleintrag dadurch nicht vonstatten geht.
Da kann ich vielleicht noch mal was zu sagen aus Sicht der Stiftung Warentest. Ja, also das Problem war früher geläufiger als heute. Also auch da wurde ganz schön nachgebessert in den letzten Jahren. Also wir hatten das jetzt bei den letzten Tests nicht mehr.
Okay. Es kamen dann auch noch andere Fragen zu Inhaltsstoffen, zum Beispiel zu Fluorid. Da fragt ein Hörer, wie hoch ist der Fluoridgehalt bei schwarzem Tee oder bei grünem Tee? Und kann man diesen Fluoridgehalt auch durch die Art der Zubereitung minimieren? Und warum gibt es da auch keine Deklarationspflicht? Also viele Fragen zum Thema Fluoride. Ich weiß nicht, Frau Bockholt, ob Sie dazu auch was sagen können?
Ja. Also so ganz genau kann ich es nicht sagen. Also Fluorid erstmal ist ja was Gutes. Das ist sinnvoll, Tee zu trinken, um eben Fluorid aufzunehmen. Denn das stärkt den Zahnschmelz und kann auch nachweislich vor Karies schützen. Und letztlich nimmt man über Tee aber nie so viel Fluorid auf, dass man irgendwie in einen bedenklichen Bereich käme. Wenn man halt Nahrungsergänzungsmittel nimmt, Fluoridtabletten, dann ist es möglich, aber über natürliche Lebensmittel nicht.
Okay. Und vielleicht noch, warum das nicht deklariert wird, es ist ein natürlicher Inhaltsstoff. Also die Teepflanze kann Fluorid nicht selber bilden, sondern das kommt ähnlich, wir hatten vorhin Aluminium, aus den Gesteinsschichten und wird angereichert in der Pflanze. Und die einen reichern das mehr an und die anderen reichern das weniger an, aber Fluorid zählt zu den klassischen Inhaltsstoffen, die für Tee charakteristisch sind.
Okay. Es kommt dann noch eine Frage zum Mindesthaltbarkeitsdatum. Also wie viel Toleranz hat man da? Es gibt ja manchmal Fälle, da zieht man eine Teepackung raus, die ist vielleicht 1994 oder so abgelaufen. Also wie lange kann man Tee tatsächlich benutzen? Hier ist die Frage jetzt speziell nach Kräutertee im Beutel.
Ja, Herr Peters, der trinkt doch Pu'er, der ist doch ewig halt.
Pu'er-Tee, da gibt's Qualitäten, die sind irgendwie 60, 70, 80 Jahre alt und die werden zum Teil heute angesetzt, damit sie erst in 20, 30, 40 Jahren getrunken werden können. Da gibt's auch im chinesischen Bereich diverse andere Tees, die lange gelagert werden, nicht nur Pu'ers, und die mit der Lagerung irgendwie erst ihre Qualität bekommen. Wobei bei Grüntees kann ich schon sagen, also japanischen Grüntees vor allen Dingen, die schmecken natürlich frisch am besten. Und da kann man, die Japaner haben sehr kurze Mindesthaltbarkeitsdaten, eigentlich fast ein Jahr. In Deutschland, weiß nicht, wie es bei Geschwender ist, sind meistens 2, 3. Ich würde da tatsächlich, was Grüntees anlangt, den japanischen Weg favorisieren, weil der Tee einfach doch deutlich frischer und vielschichtiger schmeckt, wenn er ganz frisch ist. Aber wenn ich jetzt einen Ceylon-Tee habe, einen Schwarztee, da muss ich gestehen, meine Mutter, die hatte mal irgendwann von meiner Schwester aus Sri Lanka eine Kiste, Holzkiste mitbekommen. Den habe ich ungefähr 15 Jahre getrunken, immer wenn ich da war. Und ich hatte keine wirklichen Geschmackseinbußen, hatte ich das Gefühl. Also auch da hängt sehr, sehr stark davon ab, was für einen Tee ich trinke und wie viel ätherische, flüchtige Öle da drin sind. Und auch dann davon, wie ich ihn lagere. Wenn ich also eine gute Teedose habe, die doppelt gesichert ist, den Tee dann in einem luftabschließenden Beutel nochmal mit einer festen Klammer immer schön zuschaue, hält er sich sicher länger, als wenn ich ihn in einem halboffenen Holzdöschen oder irgendwie in einem Pappkarton irgendwie habe.
Aber am Ende ist es der Geschmack, es ist nicht gesundheitsschädlich, sondern...
Nein, das ist ja, wir haben ein trockenes Produkt, das ist mikrobiologisch stabil und jetzt kommt es auf die richtige Lagerung an. Das heißt also, es sollte trocken sein, weil sonst kann der Tee natürlich Wasser ziehen, dann haben wir die Gefahr, dass das schimmelt. Das ist so die größte Gefahr, was die Lagerung von Tee angeht. Und ansonsten geht keine Gesundheitsgefahr aus, wenn das über das Mindesthaltbarkeitsdatum drüber, sondern es sind tatsächlich Geschmackseinbußen, die man gegebenenfalls in Kauf nehmen muss. Und mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bei Tee wird eigentlich nur, garantiert der Hersteller eigentlich nur, dass unter einer sachgerechten Lagerung ein gewisser Geschmackseindruck, ein hoher qualitativer Geschmackseindruck gewährleistet wird. Und das hat eben auch mit Erfahrungswerten zu tun. Die Hörerin sprach ja auch von einem, glaube ich, von einem Kräutertee, der meist mit ätherischen Ölen versehen ist oder charakterisiert ist dadurch, und die verflüchtigen sich irgendwann mal mit der Zeit. Das heißt, es kann natürlich sein, wenn er sehr, sehr lange liegt und weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum drüber hinaus ist, dass sich die ätherischen Öle verflüchtigt haben und wir dann einen etwas faderen Geschmackseindruck haben, ohne dass er aber wirklich die Gesundheit beeinflussen würde.
Es kam dann auch noch die Frage, weil es gibt ja manchmal den Hinweis auf Packungen, den soll man 6-7 Minuten ziehen lassen ungefähr. Erst dann bekommt man ein sicheres Lebensmittel. Was heißt denn das, dieses sichere Lebensmittel, was man erst nach einer bestimmten Ziehzeit, sage ich mal, bekommt?
Das müsste eigentlich die Stiftung Warentest beantworten können.
Also mir sind jetzt solche Produkte irgendwie unbekannt, dass das durch die Ziehzeit ein
bei uns steht das auf jeder Kräutertee
sicherer werden würde.
Ja, dann kann ich helfen.
Also es hat was mit Genuss zu tun.
Nee, gar nicht.
Nee. Das ist mit Sicherheit tatsächlich. Das ist ein Sicherheitsaspekt. Und der steht vor allem, der ist verpflichtend, hat sich die Branche darauf geeinigt, bei Kräuter- und Früchtetees, weil die im Gegensatz zu Schwarz- und Grüntees unterliegen in ihrem Herstellungsprozess mal mindestens einer Stufe, wo sie richtig mit Hitze behandelt werden. Das heißt, potenziell vorhandene Keime, die Krankheitserreger sein könnten, werden abgetötet. Das haben wir bei Kräuter- und Früchtetee-Rohwaren nicht. Die werden bei sehr milden Temperaturen sehr lange getrocknet, ohne hohe Temperaturen, weil wir sonst einen Verlust von Farbe, von Erscheinungsbild und auch von diesen flüchtigen ätherischen Ölen hätten. Das heißt jetzt nicht, dass die per se mit diesen Keimen belastet sind, aber es ist eben ein zusätzlicher Sicherheitsmechanismus bei der Herstellung, dass dieser Hinweis drauf ist, um einen sicheren Umgang mit diesem Produkt dann auch zu gewährleisten und Verbraucher zu sensibilisieren, den Kräuter- und Früchtetee nicht einfach nur mit 40, 50 Grad heißem Wasser aufzugießen.
Okay. Gleichzeitig kommt dann aber noch die Frage, wenn es andersrum ist. Also Herr Völker fragt, was passiert denn mit einem Tee, der nur kurz ziehen soll? Man vergisst ihn und kommt dann nach 15 bis 20 Minuten wieder hin und so lange hat er dann eben gezogen. Also was passiert damit?
Der Klassiker, der wird ziemlich kräftig sein, würde ich sagen. Also man tut sich jetzt nichts Schlechtes. Also der Tee wird jetzt nicht nach 10, 15 Minuten auf einmal sagen, so, jetzt bin ich giftig und tödlich, sondern der wird einfach sehr, sehr, sehr intensiv schmecken. Und dann ist die Frage, schmeckt mir das noch? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rooibos-Tee habe, der ohnehin eine Ziehzeit von 5 bis 10 Minuten hat, ist das, glaube ich, ziemlich egal. Wenn ich jetzt einen Grüntee habe, den ich eine Viertelstunde vergesse, ich glaube, ich würde den wegschütten, weil er mir einfach zu herb ist. Aber da hilft ausprobieren, gegebenenfalls mit ein bisschen Wasser verdünnen. Ja, und ansonsten mach neu.
Nochmal neu machen. Okay. Das ist jetzt auch die Frage, die auch noch gekommen ist von Frau Lange. Sie fragt, kann man denn Tee mehrmals aufgießen und vor allem kann man groben Tee mehrmals aufgießen?
Also es hängt natürlich sehr davon ab, was man für einen Tee hat. Also die chinesischen Tees werden durch die Bank sehr oft aufgegossen. Also ich habe Oolong-Tees, die schmecken eigentlich nach dem 3. bis 5. Aufguss am besten. Aber man kann locker 10 damit trinken und man hat immer noch einen wirklich sehr, sehr aromatischen Tee. Chinesische Grüntees würde ich, sagen wir mal, nicht. Also ich würde sagen, kann man bis zu 5-mal aufgießen, wobei Chinesen sie den Tag über zum Teil bis zu 20-mal aufgießen. Also die nehmen morgens eine Teekanne mit und eine Thermoskanne und gießen den ganzen Tag über Wasser darüber und das finden die dann auch schön. Bei den japanischen Tees würde ich selten mehr als 3 Aufgüsse machen. Eigentlich bin ich mit 2 Aufgüssen durch bei den meisten japanischen Tees. Aber auch da hängt es natürlich sehr davon ab, wie mein Geschmack ist, ob ich was sehr aromatisch fluffiges, luftiges mit vielen ätherischen Ölen haben will. Die nehmen halt quasi mit jedem Aufguss ab. Ich als Koffein-Junkie, der irgendwie ich kann auch um Mitternacht noch eine Kanne Tee trinken und danach wunderbar schlafen, weil ich einfach mit 13 damit angefangen habe. Trinke eigentlich auch immer gerne noch ein bisschen Koffein mit, was beim 5. oder 6. Aufguss dann vielleicht nicht mehr der Fall ist. Wobei die Ziehzeiten bei den Oolongs zum Beispiel, die bewegen sich im Bereich von 5 bis 10, 12 Sekunden. Da ist also mutmaßlich auch im 3. oder 4. Aufguss noch Koffein drin. Also auch da muss man irgendwie probieren, was einem schmeckt, was man möchte und welche Wirkungen man auch haben möchte und wie der eigene Organismus aufgestellt ist. Da gibt's eigentlich auch keine wirklich festen Regeln. Also mein Freund Jan Kollwitz, der Keramiker, der viel in Japan gelebt hat und in Japan japanische Keramik gelernt hat, der gießt seinen Sencha manchmal auch 5-mal auf und freut sich dann immer noch, dass der gut schmeckt. Insofern Ich bin dann meistens schon raus, das kann man so machen, wie es einem schmeckt, und da gibt es eigentlich nur den persönlichen Geschmack als Regel.
Ich habe da noch einen Hinweis zu, also wenn mehrfach Aufgüsse gemacht werden, wir haben eben schon über Hygiene gesprochen, bitte am gleichen Tag. Also nicht Montag einen, Dienstag den zweiten, Mittwoch den dritten und so weiter, das ist hygienisch bedenklich.
Aber genau so eine Wissenschaft, wie man die machen kann, um dieses mehrfach aufgießen. Weil eine Frage, die wirklich häufig auftaucht hier bei den Mails, ist, wie ist es mit der Wasserqualität? Kann man mit hartem Wasser, Kölner kalkiges Wasser, kann man damit jeden Tee ruinieren oder ist es gar nicht so wichtig, das zu filtern? Oh, jetzt habe ich es angestoßen. Aber komm, die heftigsten Kopfbewegungen, Gaspar Hermack.
Wie lange haben wir noch? Also wir sind ja in Köln und das Wasser hier in Köln aus der Leitung ist grenzwertig schlecht. Ich würde immer, wenn ich also merke, dass ich meinen Wasserkocher oder den Duschkopf einmal im Monat entkalken muss, dann würde ich immer einen Wasserfilter nehmen. Ich habe zum Beispiel so einen Wasserfilter direkt in der Spülmaschine, also in der Spülarmatur eingebaut. Wer das jetzt nicht möchte, der kann auch einfach mal den Versuch machen, mit einem Mineralwasser aus der Flasche den Tee aufzugießen. Es gibt da Wässer, die kann man wirklich bedenkenlos empfehlen, um mal zu gucken, schmeckt das denn anders? Also schmecke ich denn überhaupt einen Unterschied raus? Wenn das so ist, dann würde ich auf jeden Fall mal 20 Euro in die Hand nehmen und so einen Tischwasserfilter kaufen. Wenn das irgendwie alles gleich schmeckt, ja, dann kann ich es auch so sein lassen.
Also ich würde schon sagen, dass die Unterschiede wirklich beträchtlich sind. Das Berliner Wasser ist auch relativ schlecht. Ich habe irgendwie durch zahllose Experimente. Ich bin bei so einem einfachen, früher hießen die Brita-Filter, es gibt bestimmt drei andere Namen, damit wir jetzt keine Schleichwerbung machen, mir fallen sie aber gerade nicht ein. Also diese einfachen Wasserfilter nehme ich quasi immer, wechsel auch deutlich öfter als empfohlen die Kartusche, also eigentlich im Minimum alle 2 Wochen. Und lass alles Wasser erstmal da durchlaufen. Und dann habe ich von einem Freund, ich weiß nicht, das ist halb Esoterik, vielleicht auch nicht, ein japanischer Wissenschaftler hat in den 70er Jahren sogenannte effektive Mikroorganismen, Keramik gefunden, die auch in der Bauindustrie Verwendung finden, wo die Bauingenieure der Bauindustrie sagen, wir kriegen viel bessere Verarbeitungsqualitäten im Zement, wenn ich das Wasser vorher über diese Röhrchen laufen lasse. Und ich habe keramische Krüge mit offenen Poren, wo diese Röhrchen drin sind und gieße das von dem Wasserfilter in den Filter, in den Keramikkanne und dann in die nächste Keramikkanne und dann noch in eine andere Keramikkanne, wo nochmal Biesenkugeln drin sind. Und da merke ich tatsächlich, wenn ich die Hand am Ende reinhalte, dass das eine ganz andere Textur hat, also auch als Trinkwasser. Das funktioniert aber natürlich alles nur, auch jetzt wieder unter hygienischen Gründen, wenn ich einen Durchlauf von 3-4 Litern Wasser am Tag habe. Ansonsten würde ich erstmal mit dem Brita-Filter anfangen, aber den würde ich bei normalen Tees auf jeden Fall nehmen.
Der Brita-Filter, aber jetzt nicht der Brita-Filter, sondern Britta, die Moderatorin.
Genau. Da gibt es dann auch noch eine Frage nach dem richtigen Behältnis. Also was schmeckt jetzt am besten? Sie haben gesagt Keramik, es gibt ja noch Metall, Edelstahl, Tee-Ei, Tee-Sieb, Stoffsäckchen. Also was wird da empfohlen, wenn man mit losem Tee arbeiten möchte?
Herr Mock. Also für die Zubereitung, Tee-Ei kenne ich nicht, was ist das?
Das sind so Metallkapseln.
Das Tee-Gefängnis, meinen Sie.
Tee-Gefängnis.
Also bei der Zubereitung ist auch hier Trumpf, was mir gefällt und was am einfachsten ist. Also zum Beispiel im Büro oder zu Hause haben wir immer 2 Kannen, eine Aufgusskanne, eine Servierkanne und dann diesen Filter. Der wird also nicht in die Kanne gehängt, weil die meistens zu klein sind. Es gibt diesen schönen Spruch, den hat ein Berliner Teehändler gesagt, leider nicht ich, das würde ich mir gerne irgendwo hinschreiben lassen. Tee ist wie eine Ballerina, sie braucht Platz zum Tanzen. Und das ist die einzige unumstößliche Regel in meinen Augen. Der Tee braucht ausreichend Platz, um sich zu entfalten. Es gibt Teesorten, die gehen um den Faktor 10 auf. Und wenn die in so einen kleinen Filter gesperrt sind, dann können die nicht richtig extrahieren. Also 2 Kannen oder es gibt die Möglichkeit, eine Kanne mit einem entsprechend großen Filter. Gibt es verschiedene Hersteller, die sind ein bisschen teurer häufig, aber dann habe ich eben eine Kanne mit einem riesen Sieb. Und dann das, was mir gefällt, ob das Glas oder Keramik ist, die gehen bei mir beide in die Spülmaschine. Bei Ton oder bei Metall würde ich das jetzt nicht machen.
Für Leute, die sich mit japanischem grünen Tee oder chinesischem grünen Tee anfassen wollen und nicht gleich irgendwie in die Wissenschaft einsteigen wollen, würde ich immer empfehlen, beim Teehändler so einen großen japanischen keramischen oder porzellanen Becher kaufen. Und dann gibt's Siebe, die man eigentlich für Kannen benutzen soll, die genau in so eine Tasse, kann man mit dem Teehändler mal reden, mit die M-Größe oder die S-Größe oder die L-Größe, die quasi genau diesen Becher ausfüllen. Und damit kann ich, wenn ich irgendwie jetzt nur für mich grünen Tee mal auf einem guten Niveau trinken will, das Metall ist auch, finde ich, in der Verarbeitung besser als alles, was mit Kunststoff zu tun hat. Irgendwie Plastik, selbst beim Wasserkocher, schmeckt man irgendwann doch. Auch da irgendwie eher einen Edelstahl-Wasserkocher oder einen Glaswasserkocher nehmen, wenn ich nicht gleich auf den Kupferkessel auf dem Herd zurückgreifen will. Also da aber mit dem Becher und dem Sieb, was da genau reinpasst, komme ich irgendwie bei vielen Tees schon sehr, sehr weit.
Es gibt dann noch eine Frage, ist wahrscheinlich auch eine Philosophie mit der Milch. Also wann kommt die Milch in die Tasse, wenn man Tee mit Milch trinkt, vorher, nachher? Wie halten Sie das?
Also ich trinke selten Milch im Tee. Wie ist es hier?
Also ich trinke auch selten Tee, Milch im Tee. Ich trinke ab und zu mal Ostfriesentee mit Sahne. Mhm, ja. Milch ist jetzt nicht so für mich. Ich habe gehört, dass es eigentlich eher soziale Gründe gab, erst den Tee und dann die Milch und nicht umgekehrt zu nehmen. Und die waren einfach darin, dass die schlechten Porzellane Anfang des 18. Jahrhunderts, wenn das die Flüssigkeit, die reinkam, zu heiß waren, geplotzt sind, gesprungen sind. Und die reichen Engländer, die also teures Porzellan hatten, haben als Distinktionsmerkmal erst den Tee in die Kanne geschüttet, weil, um zu demonstrieren, mein Porzellan ist First Class und dann erst die Milch, wohingegen die armen Leute, die schlechtes Porzellan oder so hatten, erst die Milch genommen haben und dann den Tee. Die Queen angeblich, behauptet ihr Biograf, macht es aber so wie die armen Leute, vielleicht weil sie nicht protzen will, vielleicht weil sie andere Gründe dafür hat, wir wissen es nicht.
Wir wissen nicht, wie Charles es macht, sagen wir so. Die Queen macht es jetzt nicht mehr.
Die macht es nicht mehr im Himmel.
Vielleicht noch als allerletztes, Herr Budach hat sich gemeldet und hat gesagt, er ist wirklicher Tee-Fan, freut sich auch sehr über die Sendung, aber er sagt, man kann an jeder Ecke einen guten Kaffee bekommen, aber man bekommt nirgendwo einen richtig guten Tee. Immer stehen nur die Teebeutel rum. Also das nochmal am Schluss vielleicht ein Plädoyer für einen guten Tee, auch an jeder Ecke.
Ja. Ich glaube, er rennt offene Türen ein, oder?
Auf jeden Fall.
Absolut.
Das muss auf jeden Fall gesagt werden.
So, jetzt haben wir sehr, sehr, sehr viel über Tee geredet. Was mir nochmal wichtig wäre, wäre auch das Atmosphärische irgendwie mitzunehmen. Denn man kann über Teequalität reden, solange man möchte. Es geht ja auch ein bisschen darum, den Genuss dabei herauszuarbeiten. Vielleicht, wenn jeder von Ihnen nochmal ganz, ganz kurz uns einen Tipp gibt, wie wir jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit zu Teegenuss kommen können. Herr Mark, fangen Sie an.
Also jetzt gerade Weihnachten ist ja immer so ein bisschen hektisch und ich finde, das Tee zu bereiten, das kann ich ja nicht abkürzen, sondern ich brauche meine Ziehzeit, ich brauche einen Wasserkocher, das geht nicht auf Kopfdruck und auch nicht to go. Und deswegen ist jede Tasse Tee, die ich zu Weihnachten trinke, egal ob das Grün, Schwarz, Kräuter, Früchte ist, ist eine erzwungene Pause, weil ich die Ziehzeit abwarten muss. Und da bieten sich natürlich Kräuter- und Früchtetee an, weil die längere Ziehzeiten haben. Also dann bin ich einfach 5 Minuten aus dem Weihnachtsstress raus, egal ob im Büro oder beim Geschenke einpacken. Die Zeit, die muss ich mir nehmen und dann ist es auch eine wunderschöne, auferlegte Pause.
Herr Peter?
Ja, ich würde auch immer sagen, ein schönes Gefäß, es muss nichts ganz Tolles sein, aber ein schönes Gefäß nehmen, eine schöne Tasse, eine schöne Kanne und einen guten Tee mal beim Teehändler kaufen und nicht nur im Supermarkt, sich ein bisschen beraten lassen und dann experimentieren. Dann merkt man, was an Geschmackserlebnis da möglich ist, dass es wirklich eine Nuancenvielfalt hat wie beim Wein. Und das ist für das weitere Leben einfach eine Veränderung, die man noch gar nicht absieht, wenn man noch nicht damit angefangen hat.
Und dann bitte ich noch ganz kurz.
Ja, nicht nur in der Weihnachtszeit, auch sonst immer eine gute Kanne Tee zubereiten. Die Liebsten, die Kollegen einfach an einen Tisch holen, sich diese Auszeit gönnen. Das ist, glaube ich, etwas, was Tee sehr gut vermitteln kann. Diese Gemeinsinn, diese Wärme, diese Auszeit, Achtsamkeit. Das wäre mein Tipp.
Danke Ihnen allen. Wen Sie gehört haben, das war gerade Maximilian Wittig, Geschäftsführer des Deutschen Tee- und Kräuterteeverbandes, Christoph Peters vorher, Autor vieler Bücher, auch des Buches Die wunderbare Bitterkeit, Leben mit Tee, und Daniel Mack, Leiter des Einkaufs- und Tea-Taster bei Tee Gschwendtner. Und Ina Bockhold von der Stiftung Warentest war uns zugeschaltet. Hier war meine Kollegin Britta Mersch im Studio. Ich darf Ihnen noch sehr gerne Umwelt und Verbraucher anschließend empfehlen. Ich bin Sandra Pfister. Tschüss.